Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. In den USA senkt die Notenbank den Leitzins um 0,75%. Die Börsen verlieren dennoch, wenn auch unterschiedlich viel. Finanzminister Merz sieht im Moment keine Gefahr für die Schweizer Volkswirtschaft. Zürich zieht eine erste positive Bilanz über die Arbeit der Sozialinspektoren. In Los Angeles werden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben und in Beirut ist eine neue Boygroup in Mode. 5 Boys aus Bagdad. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Von vielen Auf und Ab war der heutige Handelstag an allen Börsen der Welt geprägt. Das änderte sich auch nicht, nachdem die amerikanische Notenbank überraschend eine Zinssenkung bekannt gegeben hatte. Der Swiss Market Index SMI, der gestern über 5% verloren hatte, schloss heute 2,8% im Plus bei 7.488 Punkten. Der 22. Januar an den Börsen, Charles Lieber fasst zusammen.
Trotz beruhigenden Worten von Staatspräsidenten, Finanzministern, Notenbankern und Wirtschaftsweisen, der heutige Tag an den Börsen von Ost bis West darf mit gutem Gewissen als hektisch bezeichnet werden. Der Auftakt an den asiatischen Handelsplätzen, in erster Linie verkaufen, sagten sich Anlegerinnen und Anleger. Sie knüpften also dort an, wo sie gestern ihren Handelstag abgeschlossen hatten. Die Leitbörse in Tokio verzeichnete gestern und heute die größten Verluste seit 17 Jahren. Diese Grundstimmung nahm die Schweizer Börse zunächst auf. Der Swiss Market Index sackte ebenfalls ab, erst gegen Mittag kehrte der Trend. Sogar einen Sprung nach oben machte die Schweizer Börse dann nach Bekanntwerden der Zinssenkung der US-Notenbank, gleich um 0,75 auf 3,5%. Das war die größte Zinssenkung seit Jahren und am heutigen Tag eine ebenso große Überraschung, mit dem Ziel, auf die Aktienmärkte beruhigend zu wirken. Die Börse an der Wall Street zeigte sich von der Zinssenkung ihrer Notenbank zunächst wenig beeindruckt. Der Dow Jones Index fiel in den ersten Handelsminuten deutlich, bevor er wenig später dann wieder teilweise die Verluste wettmachen konnte.
Charles Lieber und hier der aktuelle Stand des Dow Jones Index in New York. Er steht im Moment bei 11.950 Punkten, minus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 60,59 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,987. Finanzminister Hans-Rudolf Merz hat heute gegenüber Schweizer Radio DRS zur Entwicklung an den Börsen Stellung genommen. Merz glaubt nicht, dass die Krise an den Aktienmärkten im Moment Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft hat.
Aus Sicht der Schweiz darf man feststellen, dass augenblicklich die Situation robust ist. Und zwar deshalb, weil wir ja gut gefüllte Auftragsbücher der Wirtschaft haben. Zweitens eine tiefe Arbeitslosigkeit und drittens, weil die Unternehmen im letzten Jahr gute Gewinne gemacht haben. Und damit sind die Voraussetzungen eigentlich immer noch sehr gut für unsere Wirtschaft, insbesondere eben auch für die Exportwirtschaft. Und davon leben wir ja hauptsächlich.
Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Der Basler Pharmakonzern Roche übernimmt für 3,4 Milliarden US-Dollar das amerikanische Diagnostikunternehmen Ventana. Die Einigung mit Ventana kam zustande, nachdem Roche das Übernahmeangebot um ein Fünftel erhöht hatte. Ventana ist spezialisiert auf Gewebediagnostik, also zum Beispiel auf den Nachweis einer Krebserkrankung im Gewebe. Der Ehrenpräsident des Schokoladeunternehmens Lindt & Sprüngli, Rudolf Sprüngli, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Sprüngli hatte den weltbekannten Schokoladeproduzenten während vieler Jahre maßgeblich geprägt. Die Einführung von Sozialinspektoren in der Stadt Zürich habe sich bewährt, sagen die zuständigen Behörden. Die Sozialinspektoren überprüfen seit Sommer Personen, die verdächtigt werden, zu Unrecht Sozialhilfe zu beziehen. Von 100 Ermittlungen bisher sind laut einer ersten Bilanz 29 abgeschlossen worden. In 21 Fällen habe sich der Missbrauchsverdacht erhärtet. Mehrheitlich hätten Sozialhilfeklienten Nebeneinkünfte oder ihre Autos nicht deklariert. Laut Angaben der städtischen Sozialbehörde befinden sich unter den überprüften Personen überdurchschnittlich viele Menschen ausländischer Abstammung. Die Schweiz appelliert an Israel, die Blockade des Gazastreifens zum Teil wieder aufzuheben. Insbesondere die Einfuhr humanitärer Güter sowie von Treibstoff für die Energieerzeugung müsse Israel wieder zulassen, forderte das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA. Gleichzeitig verurteilte das EDA die Raketenangriffe von militanten Palästinensergruppen auf Israel. Israel hat heute Vormittag eine einmalige Lieferung von Medikamenten und Treibstoff in den Gazastreifen zugelassen. Das erste Mal, seit die Grenze am Freitag vollkommen abgeriegelt worden war. Am frühen Nachmittag kam es am Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu einem schweren Zwischenfall. Mehrere hundert Palästinenser stürmten den Grenzposten von Rafah. Augenzeugen berichteten, die ägyptischen Sicherheitskräfte hätten in die Luft und in die Menge geschossen und etwa 60 Menschen verletzt. In Italien muss Ministerpräsident Romano Prodi im Parlament einmal mehr die Vertrauensfrage stellen, die insgesamt 32. Die Abstimmungen in den beiden Kammern sollen morgen und übermorgen stattfinden. Sollte Prodi eine der beiden Abstimmungen verlieren, so müsste er zurücktreten. Nach dem Rückzug der kleinen Partei der Christlichdemokraten aus der Regierungskoalition fehlt Prodi die Mehrheit der Stimmen im Senat. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Mitarbeitern des Nokia-Werkes in Bochum die Hilfe der Bundesregierung zugesagt. Die Kanzlerin sprach mit dem Chef des finnischen Nokia-Konzerns und beklagte sich über die Kommunikationspolitik von Nokia. In Bochum demonstrierten am Mittag rund 15.000 Menschen gegen die Schließungspläne des Mobilfunkkonzerns. Der Chef der deutschen Gewerkschaft IG Metall warf dem Konzern vor, wegen maßloser Profitsucht die Existenz tausender Beschäftigter zu vernichten. Nokia will sein Werk in Bochum im Sommer stilllegen und die Produktion nach Rumänien verlagern. Davon betroffen sind rund 2.300 Beschäftigte. Die französische Staatssekretärin Fadela Amara hat die Grundzüge eines Planes vorgestellt, der die Krise in den Pariser Vorstädten, den Banlieues, lösen soll. Wichtigstes Ziel darin ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, die in den Vorstädten bei rund 40% liegt. Dafür sollen 45.000 neue Arbeitsstellen geschaffen werden. Neben Beschäftigungs- und Bildungsprogrammen sieht der Plan Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung vor, sowie eine bessere Anbindung der Vorstädte an das Verkehrsnetz. Präsident Sarkozy will den Plan Anfang Februar ausführlich vorstellen. In Los Angeles hat die US-Filmakademie die Nominationen für die diesjährige Oscar-Verleihung bekannt gegeben. Als Favoriten gelten die drei Filme No Country for Old Men der Coen-Brüder, There Will Be Blood von Paul Thomas Anderson und Michael Clayton von Tony Gilroy. Kate Blanchett ist als beste Haupt- und beste Nebendarstellerin gleich doppelt nominiert. Ins Rennen als beste Hauptdarsteller gehen unter anderem die Hollywood-Stars George Clooney und Johnny Depp. Die 80. Oscar-Verleihung findet am 24. Februar in Los Angeles statt. Und eine Meldung noch vom Sport. Fußball. Diego Benaglio, einer der drei Schweizer Nationaltorhüter, wechselt in die deutsche Bundesliga. Benaglio unterschrieb beim VfL Wolfsburg einen Vertrag bis 2012. Bisher spielte Benaglio bei der portugiesischen Mannschaft Nacional Funchal.
Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News, die weiteren Themen. Die Börse als Achterbahn. Wir schalten zuerst nach New York mit der Frage, durch welche Kurve geht der Dow Jones im Moment? Wir setzen uns einen Tag lang hinter die Börsianer und fahren mit auf der Achterbahn. Wir sprechen mit einem Finanzmarktspezialisten, der ganz grundsätzlich fragt, wieso überhaupt Achterbahn? Und wir fragen, was passiert da mit den ganz großen Guthaben, beispielsweise mit unseren Pensionskassen? Dann Sozialmissbrauch. Die Schwarzmalerei war nicht ganz unbegründet. Erkenntnisse der Zürcher Sozialdetektive. Eine lange Leitung. Russland zieht seine Gaspipeline jetzt weiter nach Serbien. Das bringt beiden Parteien Geld und politische Vorteile. Und wieder mal eine Boygroup im Echo. 5 Boys aus Bagdad. Die ganz andere Karriere von UTN One im Echo der Zeit. Das Auf und Ab geht weiter an den Börsen, nicht überall gleich heftig. Die große Frage natürlich, wie geht das weiter? Gestern waren die US-Börsen noch geschlossen. Man wartete gespannt darauf, wie das alles jetzt heute an der Wall Street aussehen werde. Und noch bevor es dort heute Morgen losging, meldete sich die US-Zentralbank und senkte den Leitzins, und zwar um volle 3/4%, was sehr viel ist. Am Telefon jetzt der Wirtschaftskorrespondent des Tagesanzeigers in New York, Walter Niederberger. Wo steht der Dow Jones im Moment?
Ja, der Dow Jones hat sich ganz erstaunlich gehalten. Er liegt nur um 0,9 Prozentpunkte unter dem Stand vom Freitag. Und wie Sie gesagt haben, waren die Märkte ja gestern geschlossen. Also alles in allem ist die Entwicklung hier in den USA sehr positiv. Die Börsen haben sehr gut auf diese psychologische Aktion der Notenbank reagiert. Und sie haben gesehen, dass offenbar die Notenbank auch den Ernst der Lage erkannt hat und deswegen auch entsprechend reagieren wird.
Also Sie gehen davon aus, es war im Wesentlichen diese Aktion der Notenbank, die diese Beruhigung hervorgerufen hat. Ist das eine Aktion, die längerfristig anhalten kann?
Das muss ich zeigen. Das Problem ist, dass die Notenbank bis zu einem gewissen Grad mit gebundenen Händen dasteht. Natürlich wird sie noch weitere Senkungen vornehmen. Man geht davon aus, dass sie nächste Woche, wenn sie zu ihrer ordentlichen Sitzung zusammenkommt, nochmal um mindestens 0,5 Prozentpunkte senken wird. Aber dann stellt sich das Problem, wie kann es weitergehen? Weil das Problem, grundlegende Problem ist, dass die USA wahrscheinlich in eine Rezession abgleiten, wenn sie nicht bereits darin sich befinden. Die UBS beispielsweise, die Schweizer Bank, hat heute in New York eine neue Studie veröffentlicht und gesagt, dass die USA tatsächlich in eine Rezession abgeglitten ist. Wie wird sich das auf die Schweiz, auf Europa auswirken? Das sind offene Fragen. Mit anderen Worten, die Zinssenkung wirkt für die Finanzmärkte, ob aber die Wirtschaft deswegen sich bereits auf Erholungskurs befindet, das ist eine andere Frage.
Das war ja die Stoßrichtung der Notenbank. Man hat gesagt, man wolle das Wirtschaftswachstum so ankurbeln. Sie gehen davon aus, dass man zwar jetzt die Märkte beruhigt hat, aber nicht unbedingt bereits damit das Wachstum schon in Schwung bringt.
Nein, man muss davon ausgehen, und das ist ja auch eigentlich eine natürliche Entwicklung, ein Zyklus, der sich immer und immer wieder abspielt. Nach 4-5 Jahren Aufschwung, den wir in der Tat gesehen haben, ist es sozusagen fast natürlich, dass die Wirtschaft eine gewisse Schwächephase durchläuft und dann wahrscheinlich, und das ist die Hoffnung der meisten hier Marktteilnehmer, dass man sich gegen den Herbst, gegen Ende Jahr wieder in eine Aufschwungphase befindet. Aber in der Zwischenzeit würde ich davon ausgehen, dass man an den Märkten noch einige Auf- und Ab- und Schaukelbewegungen erleben wird. Und deswegen ist es kaum anzunehmen, dass man bereits alles, was an den Märkten sich ereignen kann, bereits gesehen hat, vor allem nicht nach unten.
Besten Dank, Walter Niederberger. Wir kommen nach zwei Beiträgen noch einmal kurz auf Sie zurück. Turbulente Zeiten an der Börse sorgen für turbulente Arbeitstage bei den Aktienhändlern. Auch wenn das Geschrei am Börsenring schon seit Jahren verstummt ist und der Handel mit Aktien an Bildschirm und Tastatur elektronisch läuft, an Tagen wie heute ist bei den Börsianern für Adrenalin gesorgt. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein hat sich heute hinter den Kulissen der Berner Kantonalbank in der Handelsabteilung umgesehen.
Pesco, bist du noch short im CS? Kannst du noch schauen, hier die Gebe nicht freigeben, bitte?
Nein. Nicht gut. Keines Eis nehmen.
Es herrscht emsiges Treiben in der Handelsabteilung der Berner Kantonalbank. Rund 50 Personen schwirren leger gekleidet durch das helle Grossraumbüro. Einzig die zahlreichen Bildschirme an den Arbeitsplätzen deuten auf eine Börsenplattform hin. Gehandelt wird hier mit Aktien, Anleihen und Devisen. Schnell muss es gehen, rasend schnell. Der Blick von Jörg Fankhauser ist konzentriert, die Beine des Aktienhändlers wippen nervös. Auf einem der 6 großen Bildschirme sieht man in einer Grafik, wie sich der Swiss Market Index entwickelt, im Minutentakt, versteht sich. Fieberkurve nennen es die Börsianer. Noch in den ersten Handelsstunden herrschte Ausverkauf an den Börsen, die Aktienkurse waren auf Talfahrt. Eine nervenaufreibende Situation, auch für Fankhauser und seine Kollegen.
Ja, heute ist natürlich schon ein spezieller Tag. Also wir haben Schwankungen, die wir das letzte Mal vielleicht vor 7-8 Jahren vor 7 Jahren gesehen haben. Und es ist schon wieder gewöhnungsbedürftig, diese Volatilitäten jetzt zu sehen an den Aktienmärkten, und verunsichert natürlich nicht nur uns als Händler, sondern auch die Kunden.
Und ungewöhnlich ist nicht nur die Stimmung, sondern auch das Handelsvolumen.
Wir hatten jetzt gestern an der Schweizer Börse Umsätze von über 10 Milliarden. Das ist doch außergewöhnlich. Das war doppelt so viel wie eigentlich an einem normalen Handelstag, wo wir so 5, 6 Milliarden Umsatz haben. Gestern waren es, wie gesagt, über 10 Milliarden.
Rund 1000 Aufträge haben Fankhauser und seine Mitarbeiter heute ausgeführt. Das sind doppelt so viele wie an einem normalen Tag. Die Wertschriftenabteilung ist in ihrem Element. Aktienhändler Remo Kunz strahlt. Es ist ein spannender Tag.
Im Sport würde man sagen, ein Adrenalinkick. Das haben wir zum Teil hier natürlich auch, wenn sowas passiert. Weil man einfach sehr, sehr angespannt ist, vor allem wenn man Kundenaufträge handelt.
Und seit gestern jagt ein Kundenauftrag den nächsten. Remo Kunz jongliert gekonnt mit seinem Kugelschreiber und greift wieder zum Hörer.
Ja, hast du 25.200 Holcim, ja. IW Closing, okay. Und hast du 1.500 Meyer Burger, ja. Hast du dir die Vorstellung noch Top-Limit? Willst du sie anmachen? Okay, ich komme dann zurück mit einer Zwischenmeldung. Hä? Tipptopp, merci.
Waren es gestern noch private Anleger, die zeitweise panikartig ihre Aktien verkauften, griffen heute vor allem institutionelle Anleger wie Pensionskassen zu. Sie profitierten von den tiefen Kursen und begaben sich auf große Einkaufstour. Gefragt waren vor allem Nestle, Holcim, Roche oder Adecco. Mühe hatten zunächst noch die Banktitel. Gestern noch lautete das Motto «Banken, nein danke». Hier sei wegen der Immobilienkrise noch nicht alles auf dem Tisch, sind sich die Händler einig. Und sie blicken Richtung USA. Dort sorgte am Nachmittag die US-Notenbank FED mit einer Leitzinssenkung für zusätzliche Aufregung. Remo Kunz verfolgt das Zahlenwirrwarr und staunt.
Innerhalb jetzt einer Minute hat es die amerikanische Börse oder zumindest die Futures wieder 1% zugelegt. Die Schwankungen im Moment des von unglaublich.
Und ruhigere Zeiten sind noch keine in Sicht.
Dagmar Zumstein. Die Finanzkrise, die derzeit die Aktienmärkte beeinflusst, hält nicht nur die Aktienhändler auf Trab, auch Pensionskassen, Kleinanleger oder staatliche Institutionen werden von den Milliardenverlusten in Mitleidenschaft gezogen. Linke Ökonomen fordern daher eine Umordnung der Finanzmärkte und stellen damit auch eine grundsätzliche Umverteilung von Vermögen zur Diskussion. Einer dieser Ökonomen ist der Bremer Professor Jörg Hufschmid. Wirtschaftsredaktor Martin Stucki hat mit ihm gesprochen.
Finanzkrisen seien regelmäßige Begleiterscheinungen kapitalistischer Entwicklung, sagt Jörg Hufschmid, und sie liefen immer nach dem gleichen Schema ab. Euphorie, Panik und dann Absturz. Aber in den letzten Jahren sei etwas dazugekommen.
Es haben sich in den letzten 10 Jahren ungeheure Finanzmassen angesammelt, die nun mehr oder minder verzweifelt nach Verwertung, nach Renditen suchen. Und die Ursachen für diese Ansammlung in der Finanzmassen ist zum einen eine enorme Umverteilung von Einkommen. Es kommt oben immer mehr an und unten immer weniger an. Und das heißt, es sammelt sich oben sehr viel. Und das zweite ist die Privatisierung von sozialen Sicherungssystemen, die dazu führt, dass immer mehr Geld, sozusagen das früher unmittelbar an Rentner gezahlt wurde, jetzt erstmal 30 Jahre auf die Finanzmärkte geht.
100 Billionen seien so zusammengekommen, sagt Hufschmid. 100 Billionen, die Rendite abwerfen müssten. Finanzmassen, die durch Umverteilung entstanden seien und jetzt einen enormen Druck auf das ganze System ausübten.
Also es sind schon größere, würde ich sagen, tektonische Verschiebungen zugunsten der Vermögensbesitzer, der Besitzer von Kapitalmassen und zulasten der Mehrheit der Menschen. Die führen dazu, dass die Vermögensbesitzer jetzt sagen, wir wollen aber jetzt auf unser immer größeres Vermögen auch eine ordentliche Rendite haben und die ist immer schwerer zu kriegen.
Und um diese Rendite zu bekommen, übten die Vermögensbesitzer, die Hedgefonds und die Private-Equity-Gesellschaften denn auch massiven Druck aus auf die Unternehmen, an denen sie beteiligt seien, sagt der Bremer Professor.
Es muss unter allen Umständen sehr viel und sehr schnell Cash aus den Unternehmen rausgeholt werden. Und das geht nun mal zulasten derer, die dort arbeiten und produzieren. Also Lohnsenkungen, Arbeitszeitverlängerungen, Intensivierungen, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Das ist eigentlich das, was hinter der ganzen Sache steht. Und da würde ich sagen, da sollte man nicht zu sehr auf die gelegentlichen Einbrüche der Finanzinvestoren, sondern auf die dauerhafte Verschlechterung in der Situation der Mehrheit der Menschen achten.
Als Gegenstrategie könne der Spekulation ein Riegel geschoben werden, indem man zum Beispiel die rein kurzfristig orientierten Finanzinvestoren von der Mitsprache an großen börsennotierten Unternehmen ausschließe. aber auch indem man das Umfeld für Finanzspekulationen ändere, indem beispielsweise Pensionskassen strikt von allen spekulativen Investments abgehalten würden. Und schließlich gelte es, das Resultat eines jahrelangen drastischen Umverteilungsprozesses umzukehren, sagt Professor Hufschmid.
Und letztlich denke ich, wenn es denn stimmt, wie ich glaube, dass diese ganze Anhäufung von Finanzmassen im Wesentlichen eine Ursache einer drastischen und lang anhaltenden Umverteilung von unten nach oben ist, dann kommt man natürlich an die Wurzeln nur ran, wenn man langfristig den Trend umkehrt und wieder sozusagen die Verteilungsproportionen in einer vernünftigen Weise korrigiert.
Denn solange unter dem Kessel der Finanzinvestoren so viel Feuer sei, sprich so viel Kapital angehäuft, so lange bleibe der Druck bestehen. Und solange würden sich die Finanzinvestoren immer wieder neue Renditevehikel einfallen lassen, allen Beschränkungen und Beteuerungen zum Trotz.
Die Thesen von Jörg Hufschmid, zusammengefasst von Martin Stucki. Das ist natürlich sehr grundsätzliche Kritik. Hier ist eine sehr grundsätzliche Forderung nach Systemwechsel enthalten. Walter Niederberger, da könnte man ewig drüber diskutieren. Die Zeit haben wir nicht. Aber zwei ganz konkrete Fragen hätte ich im Zusammenhang mit dem, was wir gehört haben. Er spricht von größeren tektonischen Verschiebungen. Es seien viel größere Kapitalien, die heute nach Anlage suchen. Sehen Sie das auch als ein neues Problem?
Es ist nicht ein Problem, es ist eine Tatsache. Der Punkt ist, dass es ja auch neue Mittelschichten gibt jetzt in Lateinamerika, in Indien, in China. Und auch alle diese Leute wollen ihre Gelder, die zunehmen, die wachsen mit ihrem Wirtschaftswachstum, die wollen sie auch anlegen. Das heißt, dass wir als Anleger in Investoren in Europa oder in den USA zusehends auch in Konkurrenz geraten mit diesen Anlegern in diesen neuen Ländern. Also das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Und insofern hat er schon recht, es jagt immer mehr Geld, jagt immer weniger Anlagemöglichkeiten nach.
Ein anderes Thema, das er angesprochen hat, die Diskussion um Pensionskassen, also die Tatsache, dass die Sozialwerke im Deckungsverfahren finanziert werden, wo Kapitalien angehäuft werden, statt im Umlageverfahren, wo direkt wieder ausbezahlt wird, was einbezahlt wird. Ein wesentlicher Faktor in dieser ganzen Rechnung?
Ja, die institutionellen Anleger, also vor allem die Pensionskassen, spielen eine ganz entscheidende Rolle. Und in meinen Augen ist eine der wesentlichen Fragen, die diese Anleger, diese Pensionskassen beantworten müssen in Zukunft, auf welcher Seite das sie stehen. Vertreten sie die Interessen der Anleger, also das heißt der Leute, die bei ihnen versichert sind, den Angestellten im Wesentlichen, oder mehr die Interessen der Unternehmen, der Aktienunternehmen, der Aktiengesellschaften. Und diese Frage wird sich immer schärfer stellen und insofern ist es schon eine sehr, sehr wichtige Frage, die Frage nach der Mitverantwortung der Pensionskassen in den künftigen Unternehmen zu entscheiden.
Besten Dank, Walter Niederberger. Stichwort Pensionskassen. Die legen zwar nicht nur in Aktien an, aber auch. Und da stellt sich die Frage, wie weit trifft die BS auch die Renten? Rolf Kammensind ist dieser Frage nachgegangen.
Im Durchschnitt haben die Schweizer Pensionskassen knapp 30% ihres Vermögens in Aktien angelegt. Die sinkenden Börsenkurse haben also einen beträchtlichen Einfluss auf deren Buchhaltung, wie die Rechnung von Josef Steiger, dem Anlageexperten im Bundesamt für Sozialversicherungen, zeigt.
Der SMI ist bis gestern 14% gefallen. Dann bedeutet das, dass die Pensionskassen unseren Schätzungen zufolge rund 4% verloren haben, im Durchschnitt.
Rund 600 Milliarden liegen bei den Pensionskassen auf der hohen Kante. 4% davon sind 24 Milliarden. Eine riesige Summe, aber dennoch kein Grund zur Panik, sagt Josef Steiger.
Die Pensionskassen haben in den guten Jahren Wertschwankungsreserven aufgebaut. Ende 2006 betrugen die im Durchschnitt 17%. Das heißt, die Aktienmarktentwicklung, die aktuelle, die kann durch diese Wertschwankungsreserve abgefedert werden.
Dazu kommt, dass der größte Teil der Altersguthaben in Anlagen steckten, die im Moment keine Probleme bereiteten.
Bei den Obligationen beispielsweise, die wichtigste Anlagekategorie, die entwickeln sich im Moment sogar leicht positiv. Bei den Immobilien sind keine großen Verluste zu beobachten. Bei den Hedgefonds könnte es vielleicht gewisse Turbulenzen geben, wobei Hedgefonds gerade von jetzigen Marktsituationen sehr oft überdurchschnittlich profitieren.
Der Experte im Bundesamt für Sozialversicherung geht darum davon aus, dass es nicht zur gleichen Situation kommen wird wie in der letzten Börsenflaute vor ein paar Jahren, als die ganze Branche Probleme bekam und viele Pensionskassen saniert werden mussten. Josef Steiger.
Bei den Kassen, die erheblich in Unterdeckung fallen, also das heißt unter einen Deckungsgrad von 90, könnte es durchaus sein, dass Sanierungsmaßnahmen notwendig werden. Wir gehen aber davon aus, dass nur eine kleine Zahl von Kassen davon betroffen sein werden, aufgrund der jetzigen Entwicklung.
Erst die Börsenentwicklung der nächsten paar Wochen wird zeigen, ob sich in der zweiten Säule noch Handlungsbedarf ergibt. Sollten die Flaute anhalten und die Vermögen der Pensionskassen weiter schmilzen, wird die Frage nach der richtigen Verzinsung der Pensionskassenguthaben wieder aktuell. Eine Senkung des Mindestumwandlungszinssatzes ist im Ständerat im vergangenen Sommer zwar gescheitert. Die zuständige Kommission des Nationalrats berät dieses Geschäft am 14. Februar nun aber unter etwas anderen Vorzeichen.
Bundeshausredaktor Rolf Kammenzind, Sie hören Echo der Zeit, Sozialdetektive in Zürich, russisches Gas durch Serbien und eine Boygroup aus Bagdad. Das sind die weiteren Themen im Echo der Zeit. Armengenössige fährt BMW. Sozialhilfe zahlt Hotelaufenthalte. Fälle wie diese gaben seit langem zu reden. Um Missbräuche bei der Sozialhilfe energischer zu bekämpfen, setzt die Stadt Zürich seit 6 Monaten Sozialinspektoren ein. Spät, aber zu Recht. So lautet eine erste Zwischenbilanz der Verantwortlichen. Die Sozialhilfedetektive bewährten sich, denn in 2/3 der abgeschlossenen Untersuchungen habe sich der ursprüngliche Missbrauchsverdacht erhärtet. Aus Zürich, Sonja Schmidmeister.
Auf den ersten Blick sind die Zahlen alarmierend. In 6 Monaten sind den 3 verdeckten Ermittlern in Zürich 100 mutmaßliche Fälle von Missbrauch gemeldet worden. Die Hinweise kamen aus der Bevölkerung, von Amtsstellen und über die Hälfte direkt von Mitarbeitenden aus den Sozialzentren. 30 Fälle sind inzwischen abgeschlossen und bei 2/3 bestätigte sich der Verdacht. Eine bemerkenswert hohe Erfolgsquote, meint Walter Schmid, der Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, und relativiert.
Wenn man aber genauer hinschaut, kann es doch nicht ganz so überraschen. Denn gemeldet wurden ja viele Fälle von den Sozialtätigen selber. Und diese haben natürlich die Gelegenheit jetzt ergriffen, die Fälle, die ihnen zweifelhaft erschienen, diesen Inspektoren zuzuhalten. Und von daher überrascht mich das Resultat nicht.
Auch in Zürich ist man gespannt, ob die Erfolgsquote auf derart hohem Niveau bleiben wird. Für den Vizepräsidenten der Sozialbehörde, für Urs Laufer, steht aber unabhängig davon schon fest, das neue Instrument greift.
Das Sozialinspektorat bewährt sich. Es entspricht ganz offensichtlich einer Notwendigkeit. Das ist die positive Seite der Bilanz, die negative, wenn Sie so wollen. Wir haben es zum Teil mit einer erheblichen kriminellen Energie im Missbrauchsbereich, auch in der Sozialhilfe, zu tun. Das fällt schwer ins Gewicht.
Die Rückforderungssumme beträgt bisher bereits 850.000 Franken. In den meisten Fällen haben Sozialhilfebezüger Einkommen, Nebeneinkünfte oder Fahrzeuge nicht deklariert. Nach dieser ersten Zwischenbilanz muss sich Monika Stocker, die politisch verantwortliche Sozialvorsteherin, erneut den Vorwurf gefallen lassen, sie habe schärfere Kontrollen zu lange verhindert. Die Kritisierte verweist auf andere Prioritäten.
Wir mussten schauen, wie schaffen wir das überhaupt noch. Dann haben wir den Fokus gelegt auf die Dynamisierung der Sozialhilfe, also gekoppelt an die Arbeitsintegration mit der Revision des KOS-Richtlinie. Und der Fokus auf die Kontrolle, der kam eigentlich auf die Legislatur 06. Da sind wir eingestiegen. Jetzt kann man sagen, das ist zu spät, spät. Ich bin froh, haben wir es jetzt.
Stocker will sich auch nicht wehren, falls ein Ausbau notwendig sein sollte. Denn bis die Sozialdetektive die erhoffte präventive Wirkung erzielen, dürfte es noch eine Weile dauern. Und bis dann, so vermuten die Verantwortlichen, dürften die Missbrauchsfälle in der Stadt Zürich eher noch zunehmen.
Serbien und Russland haben heute ein Pipeline-Projekt, ein milliardenschweres Energieabkommen, vereinbart. Dabei übernimmt der russische Energieriese Gazprom die Mehrheit an Serbiens staatlichem Erdölkonzern NIS. Russland wird im Gegenzug seine South Stream Pipeline durch Serbien führen, was Serbien hohe Einnahmen bringt. Nachdem letzte Woche bereits Bulgarien dem Pipeline-Projekt zustimmte, baut Russland damit seine Dominanz bei der Energieversorgung Europas weiter aus.
Der russisch-serbische Schulterschluss wird von der EU kritisch beobachtet, vor allem aber ist er auch in Serbien umstritten. Aus Belgrad, Walter Müller.
In Serbien wird das Energieabkommen der Regierung von Ministerpräsident Vojislav Koštunica von der Öffentlichkeit besonders beachtet, weil die Medien hinter dem Deal politische Motive erkennen. Denn der Handel mit dem russischen Gazprom-Konzern kann auch als Geschenk Serbiens für Russlands Unterstützung im Kampf gegen einen unabhängigen Kosovo angesehen werden. Russland hatte im Sinne Serbiens im Weltsicherheitsrat eine neue Resolution für einen unabhängigen Kosovo blockiert, gegen den Willen der USA und einiger EU-Staaten. Zum anderen kann Ministerpräsident Koštunica mit dem Gazprom-Deal seine politischen Gegner in die Knie zwingen. Vor allem vor der kommenden Stichwahl am 3. Februar für das Amt des Staatspräsidenten. Ultranationalist Tomislav Nikolic und der jetzige Staatspräsident Boris Tadic von der Demokratischen Partei liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Demokrat Boris Tadic ist für den Sieg auf die offene Unterstützung von Ministerpräsident Koštunica und seiner Partei DSS angewiesen. Ausgerechnet aus den Reihen der Tadic-Partei DS ist das Energieabkommen mit Russland bisher aber heftig kritisiert worden. Noch mehr aber vom serbischen Wirtschaftsminister Mlađan Dinkić, Mitglied der kleinen Reformpartei G17+. Den Preis, den Gazprom für die Mehrheit am staatlichen Erdölkonzern Nis biete, sei beleidigend, hat er reklamiert. Genaue Zahlen sind immer noch nicht bekannt, was typisch ist für diese Verhandlungen mit Russland. Die Details des heutigen Energieabkommens wurden noch nicht veröffentlicht. In Belgrad wird nun vermutet, dass sich Staatspräsident Tadic und seine Partei DS die Unterstützung von Ministerpräsident Koštunica für die Präsidentschaftswahl mit der Zustimmung zum Gasdeal erkauft haben. Das sind aber Spekulationen. Denn Koštunica argumentiert, das Abkommen werde Serbiens Energiebedarf für die nächsten Jahrzehnte abdecken, also Sicherheit und wirtschaftliches Wachstum bringen. Und Experten betonen, dass Serbien dadurch zu einem führenden Land im regionalen Energiesektor würde. Denn das Angebot Russlands sieht vor, dass im Rahmen des sogenannten South Stream-Projektes eine Gasleitung von Bulgarien kommend durch Serbien nach Italien weitergeführt wird. Zudem soll in Serbien ein unterirdisches Gaslager gebaut und der staatliche Erdölkonzern modernisiert werden. Die EU-Kommission betonte bisher immer die Hoffnung, dass der serbische Gazprom-Handel offen und transparent erfolgen werde. Genau das ist er nicht.
Walter Müller in Belgrad. Jamila heißt dieser schöne Titel von UTN One. Ein Lied, das in der arabischen Welt zum Hit geworden ist. Es geht um Liebe, es geht um Sehnsucht, es geht um Schönheit. Nichts Ungewöhnliches wäre da nicht die Geschichte hinter dem CD-Cover. Die Boygroup, die Jamila besingt, besteht aus 5 jungen Musikern aus Bagdad. Die haben vor 8 Jahren, also noch unter dem Saddam-Regime, begonnen. Die Band hat den Sturz von Saddam, die amerikanische Invasion, den Krieg überlebt und ist nach turbulenten, schwierigen Jahren und nach vielen Umwegen nun in Beirut gestrandet. Irin Meyer hat sie dort getroffen.
Sie waren knapp 20 und die Jahrtausendwende nahte. Da beschlossen Jant und Art, es zu versuchen. Eine irakische Version der Backstreet Boys schwebte ihnen vor, erinnert sich Art, damals Student der englischen Literatur, heute vor allem Komponist und Texter der Band.
Anyway, we just said we'd do something, whether people would listen to us or not. At least we do something for us. This is the main thing that we wanted to get to. Although it was a big dream for unknown young 5 boys in Iraq at the time, 2000. You know, we were abandoned from the world.
Mit Hassan, Nadim und Ahlad stießen 3 weitere Träume dazu. 5 unbekannte junge Bagdadi im von aller Welt verlassenen Irak waren fest entschlossen, die Welt zu erobern mit englischen Liedern, die nur wenige hören wollten. Egal. UTN One, ihr Name, enthielt gleichsam ihr ehrgeiziges Ziel. Unknown to no one, niemandem unbekannt. Erstes Hindernis, die Familien, die Eltern, erinnert sich Hassan.
I mean, the first difficulties we had in Iraq was like from the families. Some of our families, they were like, what the hell are you doing? I mean,
spinnt ihr? Geht zurück an die Uni, sei der Kommentar gewesen. Sie stellten sich taub und schafften es kurz darauf mit einem Song ins Radio von Saddams Sohn Uday, ein einziges Mal. Unmittelbar vor der amerikanischen Invasion 2003 wurde es gefährlich. Ausländische Journalisten entdeckten die Band als Geschichte, mit der Folge, dass der Geheimdienst zu Hause anklopfte. Und dann kam der Krieg und er riss Yu Tianwan auseinander. Stunden, Tage würden sie brauchen, um ihre Odyssee zu erzählen, sagt Hassan.
We need hours and hours and days to speak about the difficulties we've had. It's a lot. The visas were always been a big problem for us if we want to go anywhere. In 2003,
Grenzen, Visum, das Drama jedes Flüchtlings blieb auch ihnen nicht erspart. Hassan strandete vorübergehend in Syrien, Ahlad in Schweden, Nadim blieb in Bagdad, dann war er in Jordanien. Shant und Art landeten gar in Armenien, sie sind armenischer Herkunft. In Yu Tianwan sind alle Religionen des Iraks vertreten. Sie verloren und sie fanden sich, immer wieder, und der Krieg folgte ihnen. Als sie sich im Sommer 2006 in Beirut trafen, begann der Krieg zwischen Israel und dem Libanon. Statt einem Konzert, Bomben. Shant erzählt.
We were supposed to do a concert here, but unfortunately the war happened here. So we fled out from
und wieder Flucht. Hassan und Nadim kehrten in dieser Zeit kurz nach Hause in den Irak zurück. Hassans Vater starb, seine Familie wurde vertrieben. Einige Familienangehörige sind in Bagdad geblieben, andere wurden zu Flüchtlingen und erlebten das, was die fünf von Yu Tianwan schon kannten. Da stehst du dann vor einem Schalter einer Botschaft, sagt Art, und sie schauen dich an, als wärst du ein Terrorist.
Why do you look at me and you think, you know, 50% you might be a terrorist? This is very, I mean, I feel ashamed, but
diese demütigende Erfahrung geht allen tief und sie sehen sie als Herausforderung. Gerade sie, die junge irakische Generation, müsse versuchen, gegen das Vorurteil in den USA, in Europa, im Westen allgemein anzugehen. Die fünf von Yu Tianwan möchten anderen jungen Irakerinnen und Irakern ein Beispiel geben, wenigstens ein kleines. Sie trotzen den zerstörerischen Ideologien und Spaltungsversuchen und glauben an eine Zukunft in ihrem Land und an ein ganz normales Leben, sagt Ahlad.
Yeah, for sure, because as for us, I mean, a small example of that, we are trying to make a change.
Wenn sich im Irak Leute in die Luft sprengten, geschehe dies nicht aus heiterem Himmel, gibt Art zu bedenken. Diese Gewalt dürfe nicht dazu führen, ganze Völker oder die Araber zum Feindbild zu erklären.
Nobody likes to, you know, to see people, you know, blowing themselves up. There must be a reason, and this must be solved, I mean.
Mit ihrer Stimme, die nun gehört werde, wollten sie darauf hinweisen, wollten zeigen, dass die Iraker oder die Araber nicht so anders seien als Leute in England oder Amerika.
As we are getting a place in the world and our voices are being heard by people, this puts responsibility on our shoulder to show to people that Iraqis are, or even Arabs are, like anybody in England or in America, the desire of life will prevail on the desire of death.
Auch bei ihnen sei der Wunsch zu leben größer als der zu sterben. Die fünf von Yu Tianwan wollen eines Tages zurück in ihr Land, in den Irak. Beirut, wo sie jetzt als Künstler eine legale Aufenthaltsbewilligung haben und an ihrer Karriere arbeiten, ist für sie nur provisorische Heimat.
Irin Meyer über Yu Tianwan und deren Werdegang. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Barbara Büttner. Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.